Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Mit Sascha Wandhöfer und mit der Frage: Spielen öffentlich-rechtliche Medien mit bei einem Ping-Pong-Spiel der Polarisierung? So sieht das unser Hörer Maximilian Höfert. Er fürchtet, wenn wir nicht mehr sachlich und nüchtern über Themen sprechen und stattdessen immer mehr emotionalisieren, dann können wir irgendwann als Gesellschaft nicht mehr zusammen in den Dialog treten, weil wir uns nicht mal mehr über die Fakten einigen können. Und er beobachtet, dass auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer häufiger die Grautöne fehlen und in Schwarz und Weiß berichtet wird. Hallo, Herr Höfert.
Schönen guten Tag, hallo.
Ein Beispiel, das Sie uns geschrieben haben, ist die Berichterstattung über das Putin-Interview vom früheren Fox News-Moderator Tucker Carlson. Da wurde im öffentlich-rechtlichen Rundfunk unter anderem so drüber berichtet.
Tucker Carlson, dieser sogenannte Moderator, als nützlicher Idiot für Wladimir Putin.
Also das hatte mit Interviews, die wir nach westlichen journalistischen Standards kennen, tatsächlich nichts zu tun. Eher mit dem, was wir aus dem russischen Staatsfernsehen kennen. Also ein Interviewer, der eher Stichworte gibt.
Carlson ist ja bekannt dafür, dass er Verschwörungsideologien verbreitet. Ich finde es auch schwierig, ihn als Journalist zu bezeichnen.
In Ihrer Mail an uns haben Sie geschrieben, dass Sie absolut kein Fan von Tucker Carlson sind, aber trotzdem finden Sie es problematisch, wenn so über ihn gesprochen wird. Warum?
Warum? Weil ich der Meinung bin, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk für alle, die Rundfunkbeitrag zahlen, da sein sollte. Und ich habe das Gefühl, dass er das durch solche Aussagen einfach nicht mehr ist. Der Tucker Carlson hat da möglicherweise ein etwas befremdliches Interview gemacht. Die Kritik daran, die war meiner Meinung nach absolut inhaltsleer. Denn es wurde nicht wirklich auf den Inhalt eingegangen, sondern eher auf die Person Tucker Carlson. Und das hat meiner Ansicht nach, dadurch, dass der Bezug zum Interview nicht da war, hat das Tür und Tor geöffnet für alternative Medien, nennen wir es mal so. Da gab es im Podcast Hoss und Hopf eine relativ lange Einlassung dazu.
Können wir auch mal kurz reinhören an der Stelle. Hoss und Hopf, das sind zwei Finanzinfluencer, die dem rechtspopulistischen und verschwörungstheoretischen Spektrum zugeordnet werden und einen der erfolgreichsten Podcasts Deutschland zusammen haben.
Das wird ja jetzt verrissen, komplett. Tucker Carlson ist kein Journalist, könnten wir es auch. Da gibt es Zusammenschnitte, wie die Medien jetzt gleichgeschaltet. Tucker Carlson ist kein Journalist, das ist ein Vollidiot, ist ein Narr und so weiter. Er wird verrissen in kleinste Mosaike, um ihn selbst zu diskreditieren. Dann abwechselnd Putin ist, alle Vorwürfe, die man sich überhaupt nur in der deutschen Sprache ausdenken könnte, werden über ihn gegossen, in unterschiedlichsten Sprachen jetzt. All das muss diskreditiert werden. Warum ist das so? Weil es hier, und das war ja auch die Panik der westlichen Medien, weil sie keinen Einfluss nehmen konnten.
Und Ihre These ist quasi, es macht Angriffe zu einfach.
Macht Angriffe zu einfach und jeder, der sich dieses Interview angehört hat, muss zugeben, dass der Demian von Osten höchstwahrscheinlich ein bisschen falsch lag mit seiner Analyse, denn man kann da durchaus Dinge rausziehen, über die ich jetzt nicht unbedingt sprechen möchte. Aber wenn man möchte, kann man da Informationen rausziehen. Und wenn sich dann ein Demian von Osten da 7 Minuten lang drüber referiert, und dann diese Hoss- und Hopf-Menschen in 2 Stunden dieses Interview auf fragwürdige Weise auseinanderpflücken, dann werden manche Leute den Gedanken bekommen, ich traue lieber diesen 2 Stunden, weil mehr so gesehen mehr Inhalt geliefert wird. Was der Inhalt dann schlussendlich noch wert ist, das steht auf einem anderen Blatt. Aber Herr Osten hat da meiner Meinung nach viel zu sehr personalisiert, viel zu sehr zugespitzt und ist viel zu wenig auf Inhalte eingegangen. Es wirkte beinahe so, als hätte er das Interview nicht gesehen.
Demian von Osten, früherer Russland-Korrespondent für die ARD. Sie haben noch ein anderes Beispiel genannt, die Debatte übers Bürgergeld. Da kritisieren Sie, Teile der Medien hätten es durch Berichte über faule Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger, die nicht arbeiten wollen, geschafft, eine Tätergruppe zu stilisieren und einen großen Teil der Gesellschaft aufzubringen gegen die, die Bürgergeld bekommen. Wie haben Sie da die Berichterstattung
wahrgenommen? Was bringt sie zu dem Fazit?
Die Berichterstattung an sich würde ich jetzt mal soweit überhaupt nicht so sehr kritisieren. Vielmehr waren es Interviewformate, in denen hauptsächlich CDU- und FDP-Politiker ziemlich böse über Hartz IV bzw. Bürgergeldempfänger gesprochen haben. Und es wurden auch hier wenige kritische Nachfragen gestellt. Ich hatte oftmals das Gefühl, dass sich von Interviewerseite sehr, sehr wenig informiert wurde. Was ist das Bürgergeld? Wie viele Bürgergeldbezieher gibt es eigentlich? Wie viele davon sind arbeitslos? Wie viele Menschen unter den Bürgergeldempfängern müssen eigentlich ihren Arbeitslohn für 8 Stunden Arbeit am Tag aufstocken, weil der Arbeitgeber so wenig bezahlt? Werden dadurch eigentlich jetzt Arbeitslose oder eher Unternehmen durch das Bürgergeld subventioniert? Mir haben hier wirklich kritische Nachfragen gefehlt und das Ganze auf Kosten von Personalisierung bzw. Niedermachung von Bürgergeldempfängern. Was da zeitweise in Medien geäußert wurde, fand ich eine absolute Frechheit. Das ist, denke ich mal, das beste Beispiel der Hubert Aiwanger bei Markus Lanz.
Ein Taugenichts ist doch im Sprachgebrauch ganz genau jemand, der auf Kosten der anderen lebt, der sich selber nicht einbringt, der sich unsozial verhält. Das ist ein Taugenichts, den man zu nichts brauchen kann. Das sind beispielsweise Bürgergeldempfänger, die arbeitsfähig wären und eine zumutbare Arbeit ablehnen.
Also Ihnen wird das zu wenig eingeordnet von journalistischer Seite dann bei diesen Interviews?
Zumindest in den Interviews selbst. Also da wir einen Herrn Restle hier haben, er hat das ganz wunderbar in Monitor gemacht. Da war der Chef von der Jungen Union da und die Sprecherin von Sanktionsfrei. Das fand ich ein sehr gutes Interview, wo sich auch mal zwei Leute gegenüber saßen, die noch irgendwie imstande sind, normal miteinander zu sprechen. Und nicht so ein Feuerwerk an Beleidigungen abzufackeln.
Jetzt haben Sie mir natürlich schon eine wunderbare Überleitung gebaut. Herr Restle, genau. Georg Restle, Redaktionsleiter und Moderator vom Politikmagazin Monitor in der ARD. Hallo, Herr Restle.
Hallo, ich grüße Sie.
Die Kritik von Herrn Höfert, können Sie die, auch wenn Sie jetzt zuletzt natürlich Lob bekommen haben, aber können Sie die an sich nachvollziehen in Ansätzen?
Ja, ich glaube, ich kann schon ganz gut verstehen, was er meint. Obwohl das ja eigentlich zwei gegensätzliche Dinge sind. Im ersten zu viel eingeordnet, zu viel kommentiert, wenn es um die Kritik am Interview von Tucker geht. Zu wenig eingeordnet, wenn es um das Problem Bürgergeld geht. Und das ist natürlich auch immer genau der schmale Grat, auf dem wir Journalisten wandeln. Wenn wir zu wenig einordnen, heißt das, wir sind nur Stichwortgeber für Kampagnen. Wenn wir zu viel einordnen, heißt das, zu viel Meinung, zu viel Kommentar, zu wenig Fakten. Ich kenne diese Vorwürfe, ich kenne die deutlich schärfer formuliert, als es jetzt Herr Höfert sehr freundlich formuliert hat und auch nachvollziehbar formuliert hat. Ich glaube, das Problem ist, dass es ein zunehmendes Missverständnis in dieser Gesellschaft über die Rolle von Journalisten und Journalistinnen gibt, insbesondere des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir sind weder Stichwortgeber und Mikrofonhalter, die nur abholen, was irgendwo auf dieser Welt gerade stattfindet. Und wir sind natürlich auch keine Aktivisten und Politiker auf der anderen Seite, sondern wir sind Welterklärer, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist mein Verständnis von Journalismus. Wir kommen viel rum, wir haben die Möglichkeit und das Privileg, uns mit vielen Menschen zu beschäftigen und auch zu diskutieren, an die normalerweise Menschen nicht rankommen. Und aus allem, was wir da sammeln, bilden wir uns natürlich auch eine Meinung und werden diese Meinung beispielsweise in Kommentaren oder in Einordnungen auch deutlich gekennzeichnet als solche zum Ausdruck bringen. Wenn wir das tun, und das ist das, was mich zunehmend stört an dieser Debatte, dann wird behauptet, das sei Journalismus, der aktivistisch sei, das sei Journalismus, der sich in einem falschen Rollenverständnis gar als Aktivismus begreift. Und das sind für mich alles völlige Fehlinterpretationen dessen, was wir da in der Regel eigentlich tun. Ich sage bewusst in der Regel, weil es gibt auch berechtigte Kritik, wo ich auch Kollegen und Kolleginnen kritisiere, wenn ich meine, die schießen da übers Ziel hinaus. Aber die Rolle von Journalismus als Erklärer, als Einordner, faktengetreu, gut recherchiert, transparent, das gehört alles mit dazu, die würde ich schon gerne behaupten wollen. In einer Welt, in der Journalismus zunehmend in der Form kritisiert wird, wie ich es gerade versucht habe darzustellen.
Hm. Spielt das denn bei Ihnen in der Redaktion trotzdem dann im Hinterkopf eine Rolle, wenn Sie über Themenauswahl nachdenken oder darüber, wie man Themen aufbereitet? Wird da auch schon mal drüber diskutiert, ob das jetzt vielleicht zu polarisierend sein könnte oder wahrgenommen werden könnte?
Also wir bemühen uns, kein Öl ins Feuer einer Debatte zu gießen, von dem wir wissen, das ist alles total vergiftet. Aber, und das gehört auch dazu, natürlich spitzen wir auch zu. Wenn wir sagen, für uns ist die AfD eine im Kern rechtsextreme Partei, dann begründen wir das. Das gehört ja dazu, dass man die Fakten dazu liefert und das nicht einfach nur so raushaut. Dann begründen wir das, dann stellen wir das dar und dann kommt natürlich trotzdem der Vorwurf, das sei polarisierend, weil damit würden wir ja jeden, der die AfD wählt, zum Nazi erklären, was wir natürlich nicht tun. Also es wird dann im Vorwurf auch sehr häufig übertrieben, falsch dargestellt. Zuspitzung gehört zum Geschäft dazu. Zuspitzung heißt aber nicht, dass ich irgendwas behaupte, was ich nicht tatsächlich auch begründen kann, was nicht auch faktenbasiert ist.
Ich würde an der Stelle unseren dritten Gast noch mit reinnehmen, Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Uni Tübingen. Herr Pörksen, vielleicht klären wir erstmal ganz zum Einstieg die Frage, wie sehr ist Deutschland denn tatsächlich polarisiert? Was würden Sie sagen?
Nun, ich würde sagen, es gibt eine merkwürdige, paradoxe Grundstimmung. Auf der einen Seite haben wir ganz viel gefühlte Spaltung, also gewaltige Polarisierungsangst. Eine Vergleichsweise, und das haben die aktuellen Untersuchungen von Steffen Mau und seinem Team gezeigt, aber auch frühere Arbeiten von Jürgen Kaube und André Kieserling, eine vergleichsweise überschaubare reale Spaltung. Und wir haben, das wäre der dritte Gesichtspunkt, den ich nennen will, massive Spaltungsinteressen, Polarisierungsinteressen unterschiedlicher Player. Also wir haben ein aus meiner Sicht immer noch unterschätztes Ausmaß an Desinformation von russischer Seite. Man geht in bestimmte Debattenfelder rein mit dem Ziel, die Hitze zu steigern, den Riss zu vertiefen. Wir haben populistische Player, wenn Sie so wollen, in der Erregungsarena der Gegenwart, die auch mit diesem Ziel antreten, zu spalten, Umsturzfantasien, bürgerkriegsähnliche Zustände in ihren Telegram-Katakomben herbeizufantasieren. Wir haben aus meiner Sicht, auch das gehört zu einem gerechten Bild, Fehlanreize der Plattform in Richtung der Überhitzung des Kommunikationsklimas. Und wir haben manchmal im Journalismus und auch in der Beobachtung des Journalismus, in der Zeitdiagnostik und Gesellschaftsdiagnostik eine übertriebene Neigung zur Zuspitzung. Und all dies trägt zu einem Klima der gefühlten Spaltung bei. Und wenn wir dann genau auf die Befunde gucken, jetzt für Deutschland etwa, dann kann Steffen Mau sehr klar zeigen, wie weit der Konsens doch geht mit Blick auf die Klimakrise, mit Blick auf die Frage, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist und ob das nicht gut so ist, mit Blick auf die Anerkennung von Transpersonen. Und es gibt dann so einzelne Themen, Reizthemen, an denen geschlechtersensible Sprache, an denen sich dann die Wut und die Entrüstung und Empörung entzündet.
Hm. Steffen Mau, den Sie erwähnt haben, der mit dem Buch Triggerpunkte im Moment durch viele Programme sozusagen wahrnehmbar, hörbar ist und dort eigentlich feststellt, so polarisiert, wie es in der Debatte oft gemacht wird, ist Deutschland eigentlich gar nicht.
Ich hätte noch einen Einwand,
ja, bitte,
dazu. Ich teile die Analyse von Herrn Pörksen fast vollumfänglich und trotzdem sollte doch die Frage erlaubt sein, was ist da mit Polarisierung eigentlich gemeint? Nicht jede Polarisierung ist eine, die den Riss in der Gesellschaft vertieft, sondern Polarisierung, so habe ich das auch als Journalist immer begriffen, gehört ja auch dazu, um Positionen klar zu machen, dass deutlich wird, ich bin nicht deiner Meinung. Und dass wir das nicht mehr aushalten können, das gehört zur Wahrheit auch dazu, dass sofort der Vorwurf der Polarisierung kommt, dass sofort der Vorwurf der Diskursvergiftung kommt und dass klare Haltungen, auch Gegenpositionen, die gegeneinander gestellt sind, dass wir das auch wieder ertragen müssen, um in den Dialog zu kommen. Das ist ja auch wichtig. Also nur zu sagen, depolarisiert euch, ist keine Lösung, die diese Gesellschaft voranbringt. Auch bei der Lösung der großen Zukunftsfragen übrigens nicht voranbringt. Und deshalb denke ich als Journalist, wir sollten auch aufpassen, dass wir uns von dieser Debatte nicht blenden lassen, dass wir also in irgendeinen Mus uns eingraben lassen, indem wir alle irgendwie einvernehmlich miteinander debattieren müssen. Das ist wohlgemerkt mit Blick auf die Inhalte und die Positionen gemeint. Das ist nicht mit Blick auf die Art und Weise, wie Debatten geführt werden, gemeint. Wo also diskreditiert wird, wo ad hominem argumentiert wird, wo Leute aus dem Diskurs ausgeschlossen werden sollen. Das sind ja alles ganz andere Momente. Aber das hat im Kern gar nicht so viel mit Polarisierung zu tun, sondern mit Diffamierung und Diskreditierung zu tun.
Wenn ich da auch nochmal ergänzen darf, aus meiner Sicht, ich finde das einen sehr wichtigen Punkt, denn wir sollten uns ja nicht Gesellschaft als einen riesigen Stuhlkreis vorstellen, in dem alle immer permanent wertschätzende Ich-Botschaften auf eine maximal betuliche Art und Weise nun formulieren.
Aber nein, schön wär's manchmal.
Ich bin nicht so sicher und ich glaube ganz ernsthaft, und da stimme ich Herrn Restle vollkommen zu, wir stehen vor solchen Krisenherausforderungen, dass man geradezu versucht sein könnte zu sagen, die gesellschaftliche Mitte, die Parteien der Mitte bräuchten jenseits dieser Spektakelpolarisierung und dem Gerede um irgendwelche Faschingswitzchen und Banalitäten, die gesellschaftliche Mitte bräuchte geradezu eine programmatische Polarisierung in der langen Linie des Denkens. Also welche Konzepte sollten eigentlich gelten zur Bekämpfung der Klimakrise, in der Auseinandersetzung mit dem Aufstieg des Populismus, mit Blick auf ein Konzept ökologischer oder digitaler Bildung. Aber lassen Sie mich noch einen Satz sagen. Es ist ganz wichtig, hier begrifflich klar zu sein. Wenn ich sage, die Polarisierungsangst ist übertrieben, dann liegt dem ein sehr strenges, wenn Sie so wollen, Polarisierungsverständnis zugrunde, nämlich als sei die Gesellschaft wie in Teilen der USA in mehr oder minder zwei homogene ideologische, weltanschauliche Blöcke, hier die Republikaner, dort die Demokraten, gespalten. Also ich rede dann von ideologischer Polarisierung, die es in dieser Form so nicht gibt. Und in der Tat, man kann sehr wohl argumentieren, dass wir im programmatischen und inhaltlichen ein hartes Gegenüberstellen von Gegensätzen brauchen, denn Demokratie ist sowas wie die Lebensform der Alternative. Und diese Alternativen werden im Kontrast schneller, deutlicher und klarer erlebbar.
Herr Höfert, können Sie damit was anfangen, mit diesem Zwischenfazit, quasi zu sagen, wir brauchen schon harte Debatten, aber halt in der Sache?
Ja, selbstverständlich. Das wäre auch eigentlich einer meiner Punkte gewesen. Eine Frage, die ich jetzt gern an Herrn Restle und Herrn Pörksen stellen möchte, ist: Polarisierung, ja, das brauchen wir durchaus. Aber in den USA sieht man ja auch durchaus, dass aus Polarisierung irgendwann harte Ideologie werden könnte. Ich meine, der Donald Trump hat das Thema alternative Fakten ja schon in einem Interview mal geprägt. Ich sehe eben die Gefahr, dass, wie man jetzt gerade vorhin bei Hoss und Hopf erlebt hat, dass aus Polarisierung irgendwann zwei unterschiedliche Weltverständnisse werden. Denn ich meine, unterschiedlicher können die vermittelten Bilder aus dem Öffentlich-Rechtlichen, also jetzt Demian von Osten, und Hoss und Hopf ja kaum sein. Und ich halte das, was Hoss und Hopf da vertreten, nicht für gesellschaftlich irrelevant, was die reinen Rezipienten angeht oder die Rezipientenzahlen. Ich stehe durchaus für Streit, aber der muss eine gemeinsame Faktenbasis besitzen und die sehe ich irgendwie so ein wenig über den Jordan gehen. Auch in so vermeintlich banalen Fragen wie dem Bürgergeld.
Ja, aber das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ob ein Streit auch ein ideologischer Streit ist oder ob er überhaupt noch faktenbasiert ist, da würde ich differenzieren. Natürlich gibt es unterschiedliche Weltanschauungen, die gab es immer und über die wird auch weiter gestritten werden. Und das würde ich auch für falsch halten, wenn man das verhindern will. Damit müssen wir uns auseinandersetzen, damit muss sich jeder auseinandersetzen und man kann nur werben für seine Sicht der Welt, indem man seine Wertvorstellung begründet. Nur so geht's ja, dass ich sagen kann, ich halte die Menschenwürde in diesem Modell für eher gewahrt als in einem anderen Modell oder ich finde das gerechter als eine andere Vorstellung dieser Welt. Ich glaube, darüber müssen wir auch weiter streiten. Das hilft auch gar nichts. Es wird sowieso darüber gestritten und wir Journalisten können diesen Streit ja nur darstellen und können ihn einordnen. Der andere Punkt, und das ist ein ganz wichtiger, weil das oft missverstanden wird in dieser ganzen Polarisierungsdebatte. Das ist ja das, was so in Richtung False Balance geht, dass man so tut, die eine Meinung und die andere Meinung müssen miteinander ins Gespräch kommen, obwohl wir es einerseits vielleicht mit einer faktenbasierten und andererseits mit einer verlogenen Debatte, um es mal so zu verkürzt wiederzugeben, zu tun haben. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir da differenzieren, dass wir, wenn wir diesen gesellschaftlichen Streit, wenn wir dem eine Bühne geben oder wenn wir ihn einordnen oder wenn wir ihn darstellen, in welchen Formaten auch immer, ob im Talkformat, im politischen Magazin oder auch in den Nachrichtensendungen, in den Nachrichtenformaten, dann müssen wir deutlich machen, warum eine bestimmte Haltung faktenbasiert ist. Und wenn wir eine andere kritisieren, wie zum Beispiel das Interview mit Herrn Putin, wenn wir das zerlegen wollen, und da gebe ich Ihnen übrigens recht, dann reicht es nicht nur, indem man einfach behauptet und sagt, das sei alles Propaganda, sondern muss man das auch en Detail begründen. Das ist ein Problem in dieser Medienwelt, insbesondere in der, aus der ich komme, dass wir es mit einer zunehmenden Verkürzung von Formaten zu tun haben. Also die lange Dokumentation ist eher im politischen Feature auf dem Rückzug. Die politischen Magazine sind tendenziell auch eher auf dem Rückzug. Und stattdessen entsteht in dieser digitalen Welt eine Formatflut von kurzen Häppchen, von Zuspitzungen, nicht mehr Einordnungen en Detail, nicht mehr Einordnungen, wie es Herr Pörksen gesagt hat, die auch historische Linien aufzeichnen können, sondern dem im Prinzip dann tatsächlich nur noch die Zuspitzung als Nachricht gilt. Und das ist eine Gefahr, die ich durchaus sehe. Und dann finden auch solche Dinge statt, wie in der Bürgergelddebatte, dass niemand mehr genau hinschaut, was ist eigentlich hier Diffamierung, die mit den Fakten nichts zu tun hat, und was sagen andererseits die Fakten.
Herr Hülfert, Ihr Thema ist ja ein durchaus größeres. Und da würde ich auf ein Beispiel kommen, gerne, was Herr Pörksen, Sie mir im Vorfeld genannt haben. Und zwar geht es da um den Wutwinter, der in Medien und Politik kurzzeitig mal ein größeres Thema war.
Experten befürchten einen heißen Herbst in Deutschland. Proteste angestachelt von Rechtsextremisten.
Es ist ganz klar, der kommende Herbst und Winter wird für viele Menschen ganz besonders schwer. Die Kosten steigen immer weiter.
Ich denke, was auf uns zukommt, wenn nichts unternommen wird, ist erstmal ein Winter der Verzweiflung.
Es steht möglicherweise ein heißer Protestherbst bevor.
Längst machen sich einige auf, genau diese unsichere Stimmung für sich zu nutzen. Über den drohenden Wutwinter.
Die Energiekrise könnte tatsächlich die größte gesellschaftliche Zerreißprobe der Bundesrepublik werden.
Sie nennen das ein hochinteressantes Polarisierungsspektakel. Können Sie das einmal erklären?
Ja, gerne. Also, was ist da passiert? Ende Juli 2022 geht die Außenministerin Baerbock mit der Meldung auf Sendung, es drohten womöglich im Herbst oder Winter aufgrund der Energiekrise Volksaufstände bei Gasknappheit. Nancy Faeser, Innenministerin, schaltet sich mit einer ähnlichen Tonalität zu, Verfassungsschützerin und Verfassungsschützer ebenso. Und dann passiert etwas sehr Interessantes. Das kann man heute in den entsprechenden Telegram-Kanälen und auf den entsprechenden Plattformen sehr genau nachvollziehen. Da liegen die entsprechenden Datenanalysen vor. Rechtsradikale und Rechtsextremisten registrieren das und sagen, okay, da haben wir ein neues Thema, dass sie aber aus dem Mainstream, um jetzt mal ihre Terminologie zu verwenden, von den Altparteien übernehmen. Aber man will nun Risse und Gräben vertiefen. Die AfD installiert sofort so einen Blackout-Melder und berichtet von angeblich permanent stattfindenden Stromausfällen. Es bildet sich so eine Art Angstunternehmertum, also Menschen, die so Prepper-Produkte, Hühnereipulver von irgendwie wunderbar biodynamisch gezüchteten Hühnern verbreiten. Oder Stromgeneratoren. Und in den Telegram-Kanälen wird dann von Bürgerkrieg, Zerfall, Chaos, Umsturz geredet. Und es werden in Deutschland wie in Österreich wird versucht, Megademos auf die Straße zu bringen. Das alles klappt nicht. Warum? Es gab die Entlastungspakete. Warum? Die Menschen haben sich sehr klug verhalten, viel Energie gespart. Sie waren aber auch tief solidarisch. Also die Spendenbereitschaft, wenn wir das mal als einen Indiz nehmen, gegenüber der Ukrainerinnen und Ukrainern, ist keineswegs gesunken, trotz der steigenden Inflation, trotz der Energiepreise. Und was finde ich daran interessant? Sie haben ein Untergangsnarrativ, das kommt faktisch aus der gesellschaftlichen Mitte. Ein irgendwie hysterisch gestimmter Journalismus greift es auf und sagt, oh, Wutwinter, Wutwinter, und im Herbst wird es schrecklich und im Winter wird es schrecklich und es wird
immer schrecklicher. Die Rechtsradikalen verstärken das in ihren Selbstbestätigungsmilieus und dadurch entsteht so ein Verunsicherungs- oder Polarisierungs-Ping-Pong. Und das heißt schon, also ich finde, an solchen konkreten Fallbeispielen kann man wirklich nochmal die Diagnose von Herrn Höfert unterstützen und auch nachvollziehen. Auch der Journalismus muss Techniken der Abkühlung trainieren, denn es war ein vollkommen sinnloses Spektakel. Ich habe zufällig das am Rande mitgekriegt, die sogenannte Mega-Demo, die man am 23. Januar 2023 in Wien veranstaltete. Da standen ein paar hundert Versprengte, die sich erzählten, dass aus Babyleichen Corona-Impfstoffe gewonnen würden. Okay. Das ist wirklich sozusagen der Lunatic Fringe. Das ist einfach verrückt. Punkt. Aber das muss man dann auch in der Klarheit und auch Kühle sagen. Also ich finde, letzter Satz, dieses Beispiel zeigt, wir müssen als Gesellschaft, in der Politik, aber auch im Journalismus Techniken der Abkühlung und der klärenden Einordnung und manchmal auch der Entwarnung trainieren. Denn sonst entsteht das Problem der selbsterfüllenden Prophezeiung. Weil alle glauben, dass der Volksaufstand kommt, werden die Menschen zunehmend verunsichert, verhalten sich zunehmend unsolidarisch und geschieht genau das, was man eigentlich verhindern will.
Ja, man könnte. Ich erinnere mich auch noch sehr gut daran, wie Maybrit Illner mir einen Brownout von einem Blackout unterschieden hat. Und ich war irgendwie durchaus irritiert.
Ja, Herr Höfert hat das Beispiel jetzt schon mir weggenommen fast. Diese Blackout-Debatte ist wirklich auch ein gutes Beispiel dafür. Ich meine, es gab, wenn man mit allen Fachleuten, Experten und Expertinnen gesprochen hat, bei weitem nicht den Anlass, diese Blackout-Angst in die Köpfe der Gesellschaft zu bringen. Und trotzdem wurde das über Wochen lang betrieben, natürlich auch von politisch interessierter Seite. Und da komme ich wieder drauf zurück. Das hat natürlich auch was mit Formaten zu tun. Wenn Politikvermittlung bei den öffentlich-rechtlichen Medien in ARD und ZDF im Wesentlichen von Talkformaten auch geprägt wird, dann macht man sich es als Journalist natürlich auch schwer, bestimmte Kampagnen, die durchaus interessensgeleitet in die Debatte eingeführt werden sollen, die auch heiß laufen sollen, weil man sich ja unterscheiden will im politischen Wettbewerb und weil man Gewinner sein will am Ende dieser Debatte, dann werden solche Debatten groß hochgezont, dann sitzen Redaktionen da und sagen, ja, darüber wird ja gesprochen und dann hat man ziemlich viele Talksendungen zum Thema Blackout-Gefahr in Deutschland und das spielt dann wieder zurück in die ganzen anderen Formate, weil wenn darüber gesprochen wird, muss ja dann auch wieder darüber berichtet werden und dann gibt es so eine Selbstverstärkungsspirale, die ich bei vielen Themen, also das Migrationsthema wäre auch ein hervorragendes Beispiel dafür, was wurde da nicht alles heiß geredet, was es so in dieser Form gar nicht gab. Und dann führt es dazu, dass Debatten heiß laufen. Und ich gebe Herrn Pörksen absolut recht. Eigentlich ist es journalistisches Handwerk. Und sich wieder hinzustellen und zu sagen, wir sind eben nicht nur Mikrofonhalter. Das ist so dieses falsch verstandene Neutralitätsverständnis von Journalismus, das ich seit Jahren kritisiere, dass man meint, der Journalist müsste nur noch sein Mikrofon hinhalten und die Kampagnen in die Wohnzimmer der Menschen treiben, die von den, sage ich mal, Empörungsorganisatoren und dem Empörungsgewerbe mit durchaus nachvollziehbaren Gründen, nämlich im politischen Wettbewerb Sieger zu sein, da betrieben werden. Und Journalismus muss sich mal wieder neu aufstellen und hinterfragen, welche Rolle er eigentlich dabei hat. Ob er das nicht nur nicht verstärken soll, sondern ob er nicht doch auch durch kühle Faktenrecherche dazu beitragen soll, dass solche heißlaufenden Debatten eben nicht mehr weiter heißlaufen, sondern auf den Boden der Fakten zurückgeholt werden.
Haben Sie da aus Ihrer Redaktion Tipps und Hinweise für die Talkshow-Redaktion? Das ist jetzt gemein, die können sich gar nicht wehren, aber haben Sie Hinweise, die Sie den Kollegen geben würden, wie sich Abkühlungsmechanismen da einbauen ließen?
Ach, ich habe in der Vergangenheit ja oft kritisiert, wer wird da eigentlich eingeladen zu bestimmten Themen. Ne? Also man kann sich ja schon denken, wenn man Frau Wagenknecht zu bestimmten Themen einlädt, dass man dann eher einem bestimmten Heißlaufen der Debatte das Wort redet, weil sich dann alle mit Frau Wagenknecht auseinandersetzen müssen. Oder wenn man AfD-Politiker einlädt, denen Fakten völlig egal ist, wo man dann zum Teil die absurdesten Debatten führen muss, weil man eben diese Person einlädt, weil man eben meint, man müsste sie einladen, weil sie für eine Partei steht, die in Deutschland in Umfragen an den 20% liegt. Ich halte das alles für falsch. Zum Teil ist es natürlich ein formatimmanentes Problem. Wenn man Politik über Talks im Wesentlichen vermitteln will und das halt, das kritisiere ich auch im eigenen Laden, dann fängt man sich sowas einfach ein. Zur Wahrheit gehört dazu, zu Beginn der Talks war das noch ein deutlich größeres Problem. Ich habe schon das Gefühl, dass die Kollegen und Kolleginnen das Problem durchaus sehen und versuchen hier und da auch gegenzusteuern. Aber es ist und bleibt ein formatimmanentes Problem.
Ja, ich wollte eine Sache doch noch ergänzen. Also für mich ist das nicht nur ein Problem von Talkshow-Insassen und dieses Spezialformats. Da wird man dann aufeinander gehetzt, man wird vorher gefragt, bevor man überhaupt eingeladen wird, rufen einen Menschen an und fragen erstmal so ganz vorsichtig, was ist denn überhaupt Ihre These? Und wenn man dann keine maximal grelle These rausblökt, dann merkt man, oh, ja, vielen Dank, wir haben im Moment Terminprobleme, wir melden uns natürlich sofort wieder. Also je differenzierter Sie im Vorgespräch argumentieren, desto geringer sind Ihre Chancen auf diesen sehr zweifelhaften Pokal einer Talkshow-Teilnahme. Aber etwas beschäftigt mich wirklich tief und das ist mehr fragend, als jetzt, dass ich selbst schon definitive Antworten hätte. Wir haben ja ohne jede Frage, und da stimmt dieses Scholz-Wort, wie immer es gefüllt wird mal, eine Zeitenwende, also eine radikale Transformation der Verhältnisse, eine Krisenkulisse, eine Verdichtung von Krisen, die ihresgleichen sucht gerade im Moment. Wir haben aber im Journalismus Routinen, auch jenseits der Talkshow-Welt, die auf Überhitzung, auf Kontroverse, auf die Betonung von Differenz und von Unterschiedlichkeit zielen. Und wir haben gleichzeitig die gesellschaftliche Notwendigkeit, nach Lösungen zu suchen. Und wir haben überdies, letzte diagnostische Bemerkung, Menschen, die sich im Zuge dieser totalen Negativität und des Empörungstaumels zunehmend abwenden, also eigentlich totale Newsverweigerer werden und sagen, damit möchte ich nichts zu tun haben, das tut mir nicht gut, Punkt. Das heißt, aus meiner Sicht gibt es eine große, noch undiskutierte Frage im Journalismus, insbesondere im Politikjournalismus, den ich hierfür besonders anfällig halte. Wie zeitgemäß sind eigentlich die eigenen Routinen? Er sagt, sie sagt, maximale Kontroverse, Erregungsstichflamme. Oh, Herr Kubicki, könnten Sie nicht noch mal ein wunderbares Zitat liefern, damit wir es hochziehen? Selbst wenn Sie parallel auf irgendeiner Kreuzfahrt unterwegs sind, selbst wenn Sie bei Sitzungen sein sollten parallel. Aber könnten Sie noch einmal schnell den Rücktritt von Herrn Habeck fordern? Das wäre so grell und toll und würde richtig knallen. Also ich polemisiere jetzt etwas, aber wir haben eine ganz ernste Frage. Passen die Routinen des gegenwärtigen Journalismus in die gegenwärtige Situation? Und das heißt nicht, dass ich jetzt für ein Blümchen- und Wohlfühljournalismus votiere. Das heißt auch nicht, dass ich sage, konstruktiver Journalismus ist das Nonplusultra. Aber müssen wir nicht in einer ganz anderen Grundsätzlichkeit über die Verzerrungseffekte solcher Routinen reden, in der Zeit, wo sich Menschen abwenden, in der Zeit, wo Lösungssuche, das Denken in der langen Linie ein Gebot der Stunde sein könnte?
Ja. Das finde ich auch. Und Sie glauben gar nicht, wie oft wir uns in der Redaktion beim Monitor darüber Gedanken machen. Also ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Migrationsdebatte. Und wir waren immer, wir kommen ja aus einer Tradition eines Magazins, das von Zuspitzung gelebt hat, das ein Markenzeichen dieses Magazins war. Und wir fragen uns auch, ist das in diesen Debatten, wie wir sie heute führen, dann richtig, wenn man weiter zuspitzt und möglicherweise damit Öl ins Feuer einer Debatte gießt, die dann nur noch vergiftet geführt wird. Das Beispiel Migration, als jetzt die gesamte Diskussion über Überforderung der Kommunen war, haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, warum zeigen wir nicht einfach mal Kommunen, in denen das alles ganz gut läuft? Einfach mal gegen den Trend gesetzt, wenn es das denn gibt. Und wir waren dann erstaunt, dass es viele, viele Kommunen gab, in denen es ganz gut ging. Aber bei denen ist natürlich kein Journalist vorbeigekommen, weil das Katastrophenszenario der überforderten Kommunen ein Selbstläufer war irgendwann, sodass man diese Wirklichkeit gar nicht mehr wahrnehmen wollte. Und dann haben wir einen Film aus einer Kommune gemacht und es gab heftigste Gegenwehr aus allen politischen Lagern. Monitor würde jetzt die Welt gegen alle Fakten schön malen. Und dann haben wir nachgelegt, weil wir einfach wussten, dass es ja sehr viele Kommunen gibt, in denen es gar nicht so schlecht läuft und haben dann nochmal einen Film gemacht, wo wir dann drei Kommunen nochmal hinten dran gesetzt haben. Das sind einfach die begrenzten Möglichkeiten des politischen Magazins und haben festgestellt, dass es dann bei ganz vielen Menschen so ein Aufatmen auch gab, die so dankbar dafür waren, dass man mal aus diesem Katastrophen Modus der Berichterstattung rauskam. Weil das gehört ja auch dazu. Wir reden ja Themen nur noch unter dem Gesichtspunkt der maximalen gesellschaftlichen Katastrophe. Also ob das die großen Transformationsdebatten Klimawandel ist, ob das die Debatte über Migration ist. Wir reden nur noch so, als ob der Untergang der Welt kurz bevorstünde. Und ich glaube schon, und da gebe ich Herrn Pörksen absolut recht, dass das auch was mit Routinen zu tun hat, die wir hinterfragen müssen. Und das ist ein schwieriger Prozess, weil eingeübte Routinen im Journalismus ja viel auch mit Glaubenssätzen zu tun haben, die wir vor uns hertragen. Und vielleicht muss man den einen oder anderen dann eben auch nochmal kritisch hinterfragen und sich tatsächlich hinsetzen und sagen, was für eine Art von Journalismus braucht diese Gesellschaft auch in dieser Zeit? Auch wenn das eigentlich eine ungewöhnliche Frage ist, weil der gesellschaftliche Nutzen eigentlich immer erst weit hinten anstand, wenn wir über Journalismus gesprochen haben, sondern wir sehr von Faktentreue, Neutralität, sich mit keiner Sache gemein machen, mit all diesen Glaubenssätzen groß geworden sind und uns nie gefragt haben, wo uns all diese Glaubenssätze auch in die Irre führen.
Herr Höfert, was brauchen wir für eine Art von Journalismus? Welche würden Sie sich wünschen? Fragen wir mal so.
Welche würde ich mir wünschen? Sie hatten es am Anfang schon ganz gut reingebracht. Weniger grell, mehr Grautöne. Das würde ich mir wünschen. Und da ich die Folgen von Monitor, über die Herr Restle gerade gesprochen hat, auch gesehen hatte und dieser Beruhigungsmoment, der bei mir davor schon da war, weil ich in einer Kommune lebe, wo das Ganze sehr gut funktioniert, ich dieses ganze Gebrüll nicht so ganz nachvollziehen konnte, dass mir da aus den Medien entgegengeschwappt ist, würde ich sowas unterstützen, auch mal eine entgegengesetzte Berichterstattung, eine, die vielleicht noch ein wenig die Fakten zeigt. Ja, es klingt jetzt unheimlich bescheuert, aber weniger Personalisierung, mehr Fakten.
Darf ich zu unserem Gespräch noch einen Gesichtspunkt ergänzen? Also ich glaube zunehmend, dass Journalismus so eine geheime Theorie des gesellschaftlichen Wandels hat, die in etwa so aussieht. Ich sage den Menschen da draußen oder wir sagen den Menschen da draußen und der Politik im Besonderen und der Gesellschaft im Allgemeinen, was alles schiefläuft. Ja, und das sagen wir jeden Tag und manchmal auch in maximal grellen und maximal dunklen, Herr Restle hat es beschrieben, Farben. Und dann wird sich die Welt nach dieser Form von Wandeltheorie, wird sie sich zum Besseren verändern. Ich persönlich glaube schon, dass diese Basistheorie eigentlich falsch ist. Und ich plädiere nicht für eine naive Lösungssuche, die überall nur warme Handtücher verteilt oder das eine Positivbeispiel besonders groß zieht, sondern ich glaube tatsächlich, man kann auch auf investigative Weise Lösungen beschreiben und das hiesige politische Personal damit konfrontieren. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Die Impfkommunikation in der Corona-Phase liegt schon ein bisschen zurück, war aber aus meiner Sicht von der Bundesregierung weitgehend vergeigt, weil man gar nicht geguckt hat, um welche Zielgruppen geht es, One-for-All-Lösungen geschnitzt hat, überhaupt nicht auf die Einwände der unterschiedlichsten Milieus. Ich bin ja hier sozusagen in Tübingen, der größten nicht überdachten Waldorfschule der Welt. Auf unterschiedlichste Milieus ist man gar nicht eingegangen. Und wenn man noch den Blick weitet, und ich glaube, da hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk tatsächlich noch große Möglichkeiten. Wenn man den Blick weitet, dann sieht man, okay, wie war die Impfkommunikation in Australien? Wie war sie in Südkorea oder in Vietnam oder in Neuseeland? Was kann man davon lernen und was kann man zurückbringen an Wissen, um das hiesige politische Personal mit dieser anderen, effektiveren Form von Kommunikation zu konfrontieren. Das ist so ein Beispiel dafür. Also Lösungsorientierung muss nicht sanft, muss nicht lieb sein und nicht blauäugig sein, sondern kann sehr harter, konfrontativer Journalismus sein.
Wissen Sie, was mich daran, ich möchte fast sagen, frustriert, Herr Pörksen. Wir debattieren das im Journalismus schon so lange. Mehr konstruktiver Journalismus, mehr zeigen, was woanders geht und daraus dann schließen, was könnte hier besser gemacht werden. Aber irgendwie verfängt es nicht, habe ich den Eindruck. Woran liegt das?
Aus meiner Sicht, wenn ich direkt reagieren darf, liegt es daran, dass konstruktiver Journalismus zu klein gedacht wird. Als so ein Blümchen- und Wohlfühljournalismus. Ich habe da ein paar Tomatenrabatten auf irgendwelchen Berliner Dächern oder wunderbare Bienenvölker. Ich will das gar nicht zynisch kommentieren. Aber wir haben doch, wenn wir das mal als Beispiel nehmen, im investigativen Journalismus jetzt das Format der Enthüllung von Finanzkriminalität. Also 100 Journalistinnen und Journalisten arbeiten ein Jahr lang zusammen, setzen dann mit maximaler Wucht eine Enthüllung. Warum geht sowas nicht mit Blick auf Lösungsperspektiven in größerem Format? Hier haben wir ein Organisationsmuster, das sich aus meiner Sicht wunderbar adaptieren ließe und das die Menschen in anderer Weise ermutigen könnte, nicht im Sinne der Erziehung, um Himmels Willen, sondern im Sinne der Debatte. Welche Lösungsmodelle funktionieren in anderen Ländern und wie können wir ein zunehmend kurzatmig gewordenes politisches Personal mit diesen Lösungsansätzen konfrontieren, um zu sagen, es geht, man muss nur anders über Bürokratie nachdenken oder über Entbürokratisierung. Es geht, man muss nur anders andere Konzepte verfolgen, der Impfkommunikation oder was immer es im Einzelnen sein mag. Also ich glaube, konstruktiver Journalismus wird zu betulich und zu langweilig gedacht und besitzt zu wenig investigative Energie.
Dem stimme ich zu, jedenfalls so, wie konstruktiver Journalismus gepredigt wurde von vielen. Das war so eine Form von Wohlfühljournalismus gegen die böse, graue Welt da draußen. Und wenn das kam, dann habe ich sofort Gegenwehr entwickelt.
So, wir brauchen noch die gute Nachricht des Tages.
So, in diesem Sinne, ne? Nicht immer nur die Regierung kritisieren, auch mal zeigen, was gut läuft. Das ist nicht mein Verständnis von Journalismus, sondern dann doch eher in dem Sinne, wie Herr Pörksen das gerade dargestellt hat. Konstruktiver Journalismus, der das Gegenmodell vielleicht zu einem falschen Regieren auch aufzeigt und sagt, so könnte man es besser machen. So hat sich Monitor auch immer verstanden, by the way, dass wir immer versucht haben zu zeigen, wo im Ausland läuft es denn anders. Das war so ein gängiger Spruch, über welche Grenze gucken wir dieses Mal. Und das ist, finde ich, auch der richtige Ansatz. Und da müssen wir auch weitergehen. Also es ist sicher, ich will jetzt nicht Monitor über den grünen Klee loben. Wir haben auch Fehler gemacht und wir haben auch in manchen Entwicklungen Dinge vielleicht verschlafen. Aber den Punkt, den würde ich doch unterstreichen. Konstruktiver Journalismus muss richtig verstanden werden, indem er zeigt, wie man es auch anders machen könnte und dass es Wege gibt. Einerseits, um vor diesem Katastrophenszenario, wir laufen ja sowieso vor die Wand, dem was entgegenzusetzen und diese Gesellschaft eben nicht in die absolute Lethargie zu treiben, geht ja sowieso nichts mehr. Und andererseits, um durchaus eben auch machtkritisch zu bleiben. Also das ist ja das Fehlverständnis, dass konstruktiver Journalismus Machtkritik nicht mehr beinhalten würde, ja, sondern er ist Teil davon. Und so verstehen wir uns als Journalisten und Journalistinnen in dem Bereich, in dem wir bei Monitor oder investigativ tätig sind, ja immer und auch durchaus. Wir wollen weiter Watchdog sein für diese Gesellschaft. Wir wollen weiter deutlich machen, wo diese Gesellschaft möglicherweise sich in eine gefährliche Richtung entwickelt und was für Alternativen es gäbe. Das ist dann der konstruktive Teil.
Herr Höfert, wie hoffnungsvoll sind Sie für den Journalismus?
Durchaus hoffnungsvoll, weil ich auch gerade auf YouTube beispielsweise in Formaten wie Jung und Naiv oder Wohlstand für alle sehe, dass es konstruktiv sein kann. Und meiner Ansicht nach gehört zu einem konstruktiven Journalismus auch eine klar geschilderte Problemanalyse. Und wenn die sauber und nüchtern vorgetragen wird, dann kann auch der Weg zu einer Problemlösung bzw. die Wege besser gedacht werden als mit Schaum vor dem Mund.
Herr Ressle, was nehmen Sie mit aus der Sendung?
Ja, erstmal nehme ich mit, wie wichtig es ist, dass es solche Formate gibt, in denen Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen mit uns ins Gespräch kommen. Und ich finde, Dialog ist unglaublich wichtig und auch in dieser Form wichtig, dass wir uns eben nicht nur auf Twitter und Instagram oder auf irgendwelchen anderen Plattformen dann die Köpfe einhauen und die Reflexe unter Kontrolle zu kriegen, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist ein mühsamer Weg, da nicht wütend zu werden oder irgendwann mal einen rauszuhauen. Deswegen schätze ich den Dialog sehr, den zugewandten Dialog, so habe ich das zumindest hier erlebt und bedanke mich deshalb ausdrücklich dafür, insoweit Herr Höfert uns auch die Leviten hier gelesen hat.
Herr Pörksen, was nehmen Sie mit?
Na, ich habe gedacht an so einen Satz eines Internetgurus David Weinberger, der mal gesagt hat, Transparenz ist die neue Objektivität. Das war natürlich so eine typisch amerikanische Übertreibung, aber eigentlich geht mir dieser Satz nach. Ja, die Spielregeln des Journalismus transparent machen in einer Zeit, in der das Publikum nicht mehr das Publikum ist, sondern selbst ein medienmächtiger Player, in der es ganz neue Formate gibt, ganz neue Formen der Desinformation und jede Menge Erregungsstichflammen, aber eben auch die Notwendigkeit, im Kern des Journalismus sich über veränderte Maßstäbe zu unterhalten. Und das auf eine maximal transparente, idealerweise dialogische Weise, das schien mir wichtig. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Tübingen müssen einmal pro Sendung den Philosophen Kant zitieren. Das wird auch irgendwie kontrolliert. An anderen Universitäten muss man die ganze Zeit Drittmittel einwerben oder Aufsätze schreiben, die keiner liest. Bei uns muss man Kant zitieren und insofern fast wie Kant. Also handle stets so, dass dein Publikum die Qualität der von dir vermittelten Informationen einzuschätzen vermag. Das wäre so etwas wie der Imperativ der Transparenz. Und ich finde, insofern bin ich Herrn Höfert auch in einem sehr ernsten Sinne dankbar. Wir haben versucht, diesem Imperativ einer neuen Transparenz und Dialogorientierung irgendwie zu folgen.
Ich nehme nicht an, dass das der Tübinger Bürgermeister eingeführt hat.
nee, das wusste ich. Aber es wird irgendwie kontrolliert, keine Ahnung wie.
Ich danke Ihnen allen sehr für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Herzlichen Dank.
Danke.
Wie sehr spielen die Medien mit beim Polarisierungs-Ping-Pong? Das haben wir uns heute gefragt bei Nachredaktionsschluss mit Georg Restle, Redaktionsleiter und Moderator von Monitor, mit Professor Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen, und auf das Thema gebracht hat uns Hörer Maximilian Höfert. Falls auch Sie eine Idee haben, worüber wir hier dringend mal sprechen sollten, dann schreiben Sie uns sehr gerne an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Ich bin Sascha Wandhöfer. Tschüss.